Mit dem iPhone 17e hat Apple ein relativ preiswertes Smartphone vorgestellt. Aber wie gut ist es wirklich? Und wie schlägt es sich im Vergleich zum iPhone 17? Hier ist unser Test. Schauen wir uns zunächst das Design an. Es fällt auf, mit 6,1 Zoll ist der Bildschirm doch sichtbar kleiner als beim iPhone 17, was ja auch auf 6,3 Zoll gegangen ist, anders als die früheren Basismodelle des iPhones. Und 6,3 Zoll ist schon ein bisschen zeitgemäßer. Auch sieht das iPhone 17 ein bisschen moderner aus. Der Rand um das Display, der ist nicht so ganz so dick. Und die Frontkamera und das Face-ID-System, das sind in einer kleinen Pille sozusagen versteckt. Die ist etwas schmaler als beim iPhone 17 E. Beim iPhone 17 E kommt, wie man das noch vom iPhone 14 zum Beispiel kannte, diese Notch zum Einsatz. Also es ist eine relativ große Einkerbung. Ja, kein Drama, das sind mehr so Details. Wirkt jetzt für alle, die da up-to-date sind mit der Design-Historie von Apple, vielleicht nicht ganz so super Premium, aber sonst muss man sagen, die Verarbeitung ist exzellent, das Ding ist wasserdicht, hat einen Alurahmen, hat eine Glasrückseite, hat vorne ein knackiges OLED, also kein Problem. Jetzt sind wir natürlich, wollten wir ein bisschen mehr erfahren als nur die Displaygröße und wie das Ding aussieht, sondern wir haben das auch natürlich ins Labor geschickt und haben das Display durchgemessen. Und ja, Farben, Kontraste und so weiter, das ist alles eigentlich tadellos, würde ich sagen. Hätte ich auch nicht anders erwartet. Aber einen Unterschied gibt es schon noch, und zwar für alle die, die ihr Handy öfters draußen benutzen und da länger drauf was lesen. Für die könnte das 17e dann zumindest an helleren Tagen ein Problem sein oder man muss in den Schatten gehen, weil die Bildschirmhelligkeit, die maximale, ist mit rund 800 Candela deutlich niedriger als beim 17er. Da haben wir rund 2400 Candela gemessen. Das ist so auch auf Pro-Level im Prinzip. Und das ist schon ein deutlicher Unterschied. Und wer jetzt darüber hinaus früher mal ein Pro-iPhone hatte oder aus der Android-Welt kommt, dem könnte auch eine zweite Sache auffallen. 120 Hertz ist so bei den Pro-iPhones und auch beim iPhone 17 Standard. Das heißt, 120 Bilder pro Sekunde kann das Display darstellen und dadurch werden auch schnelle Bewegungen, wie man zum Beispiel beim schnellen Scrollen auf einer Internetseite da vor sich hat, die werden recht ruckelfrei wahrgenommen, weil das menschliche Auge und das Gehirn können diese 120 Bilder nicht mehr in Einzelbilder auflösen, also es wirkt sehr flüssig. Das 17e kann, wie aber alle Modelle vor ihm und auch iPhone 16 und älter konnten das auch nicht. Das kann eben nur 60 Hertz und manche Leute sehen das tatsächlich als ruckelig. Für alle, die jetzt iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16 hatten und sich daran nicht gestört haben, dass das eventuell ruckelt, die werden auch beim 17e keine Nachteile irgendwie merken, aber wer jetzt mal ein besseres Pro-iPhone hatte, der sollte nicht zum 17e zurückgehen. Kommen wir zum Kapitel Tempo. Wir sind hier beim iPhone 17e mit der gleichen Prozessorgeneration unterwegs wie im iPhone 17 und sogar in den Pro-Modellen, nämlich dem Apple A19. Nur, dass der im iPhone 17 noch einen Grafikkern mehr hat. Aber trotzdem ist die Grafikleistung im iPhone 17 super. Also selbst Raytracing funktioniert. Also Spiele, eigentlich alle Spiele, würde ich sagen, die da derzeit auf dem iPhone erhältlich sind, die laufen auch auf dem 17e. Auch wenn es da kleine Unterschiede in der Messung im Labor zum 17er oder zu den Pro-Modellen zu erkennen gibt. Die Pro-Modelle haben ja noch den Apple A19 Pro, der aber auch nur in bestimmten Funktionen nochmal deutlich schneller ist. Bei Alltagsaufgaben ist das nicht wirklich relevant. Und auch der Arbeitsspeicher ist mit 8 GB groß genug für Apple Intelligence und ich nehme auch für künftige KI-Anwendungen, wenn dann Gemini kommt und vielleicht noch Weiterentwicklungen von Apple, sind die 8 GB ausreichend. Und auch der interne Speicher ist mit 256 GB doppelt so groß wie beim Vorgänger, dem 16e. We'll be right back. Ein Unterschied, der sofort ins Auge fällt beim 17e, ist, dass es auf der Rückseite nur eine Kamera gibt, also eine Hauptkamera. Die ist zudem die Linse etwas flacher und kleiner als beim 17er. Der Sensor ist mit 8 Megapixeln, aber im Kern gleich oder ähnlich zumindest. Und die Fotoqualität ist auch auf einem ähnlichen Niveau ein Ticken schlechter als beim 17er. Ich vermute mal, das kann man jetzt aber nur mutmaßen, dass das an den Linsen liegt, die vielleicht ein bisschen einfacher ausgeführt sind beim 17e. Aber dieser 48-Megapixel-Sensor, der liefert im Prinzip ähnliche Leistung wie beim 17er. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Schärfereserven, um bis zu Faktor 2 zu zoomen. Darüber hinaus wird es dann ein bisschen schlechter. Also wer vierfach zoomen will, der sollte ein Pro-Modell nehmen. Und einen Nachteil, den kann man nicht wegdiskutieren. Es gibt eben keine Ultraweitwinkellinse. Ja, das muss man eigentlich wissen. Braucht man die wirklich? Wofür braucht man eine Ultraweitwinkellinse? Erstens, manche Leute mögen einfach dieses Spiel mit den Brennweiten, mit Verzerrungen. Und dafür gefällt mir das auch ganz gut. Der zweite Punkt ist immer, wenn ich aus nächster Nähe ein sehr großes oder breites Objekt fotografieren will, also zum Beispiel ein großes Bauwerk, eine Kirche, wie ich sie um die Ecke mal fotografiert habe, wenn ich dann direkt davor stehe, kann ich mit der Ultraweitwinkellinse das ganze Gebäude noch aufs Bild kriegen, meistens. Auf jeden Fall alles, was ich da sehen will. Und wenn ich nur die Hauptkamera habe, dann habe ich vielleicht nur die Front und ein bisschen die Seitenbereiche noch drauf, aber dann nicht die gesamte Kirche zum Beispiel. Oder wenn ich jetzt ein Gruppenfoto machen will mit einer sehr großen Gruppe, dann ist es vielleicht auch ein Nachteil. Wobei, wer Menschen fotografiert, der möchte eigentlich ungern Ultraweitwinkel benutzen, weil die Menschen am Bildrand wirken dann immer etwas dicklicher als die anderen. Und ja, insofern muss man vorher wissen, braucht man die Ultraweitwinkellinse für die Fotoqualität? An sich braucht man sie nicht, weil da ist die Hauptkamera eh die bessere und die Unterschiede zum iPhone 17 sind zu verschmerzen. Zumal jetzt Apple dank der Bildverarbeitung es geschafft hat, obwohl nur eine Linse da ist, sogar so eine Art Tiefenschärfe-Effekte auch so gut einzustellen, dass man nachträglich zum Beispiel einstellen kann mit so einer Art virtuellen Blende, wenn man das Bild bearbeitet. Was man im Porträtmodus geschossen hat, kann man noch die Stärke der Unschärfe im Hintergrund verstellen. Das wirkt ja oft so ganz stimmungsvoll. Ja, manchmal gibt es ja Artefakte, aber so für den Hausgebrauch ist das meist schon ganz gut und der Effekt ist dann meist auch ganz, ganz angenehm. Wenn man das verschickt, zum Beispiel per Instagram oder WhatsApp, reicht das völlig aus. Ja, die Selfie-Kamera, das ist auch noch ein Nachteil. Da bleibt es bei der alten Kamera, 12 Megapixel und man hat nicht diese tolle 18 Megapixel-Kamera in der normalen iPhone 17 und im 17 Pro. Da hat Apple ja einen quadratischen Sensor verbaut und der ermöglicht es auch Querformat-Fotos als Selfie zu schießen, ohne dass man das Handy um 90 Grad drehen muss. Im Alltag ist das wirklich eine enorme Erleichterung und die Bildqualität ist auch top. Ja, das kriegt man im 17e nicht, aber die Selfies sind jetzt auch nicht wirklich schlecht. Ein wichtiges Thema ist Akku und hier schlägt sozusagen eine große Stunde des iPhone 17e. Wir lassen ja einen Roboter die Geräte immer mit einer vollen Ladung so lange bedienen, bis der Akku wirklich restlos leer ist. Das hat beim iPhone 17e 13 Stunden gedauert, sehr guter Wert. Beim iPhone 17 war es eine Stunde weniger, nämlich rund 12 Stunden. Und beim Vorgänger, dem iPhone 16e, waren es nur 10 Stunden. Also hier wirklich starkes Ergebnis. Laden geht nicht ganz so schnell wie beim normalen 17er. Nach 15 Minuten ist der Akku zu 30% geladen, beim 17er sind es 40%. Ja, keine dramatischen Unterschiede, aber schon da. Viel wichtiger ist, dass Apple jetzt endlich auch in der E-Serie, anders als im 16e, im Gehäuse diese MagSafe-Magneten verbaut hat, diesen Magnetring, wo man eben so induktive Ladeständer, Ladegeräte direkt magnetisch andocken kann. Die halten da fest. Man kann das Ding auf den Schreibtisch, auf den Nachttisch stellen oder auch im Auto hat man so Kfz-Halterungen, die damit funktionieren oder auch Zubehör, wo man das besser in der Hand halten kann oder Kreditkarten-Etuis magnetisch andocken kann. All das nutzt diese MagSafe-Magnetringe im Gehäuse hinten und das hält eben viel besser, sagen viele, dass, als wenn man das per Hülle zusätzlich nachrüstet. Beim 16e muss man was dazu kaufen. Da ist nicht jeder Anbieter wirklich gleich gut mit diesen Magneten und wenn man es eingebaut hat, ist es einfach besser und ist auch, man schafft es auch beim induktiven Laden da eine etwas höhere Ladeleistung zu erreichen, auch wenn es per Kabel immer noch schneller und effektiver geht. Ein Spezialthema ist vielleicht noch das Thema Ultrabreitbandfunk. Das kennt wahrscheinlich kaum jemand. Ultra Wideband, UWB wird das auch abgekürzt, wenn man es Englisch, den englischen Begriff benutzt. Das fehlt im 17e auch. Hat eigentlich nur zwei Anwendungsbereiche, die ich so kenne. Einmal wird es bei ganz neuen Autos manchmal als Basis für digitale Funkautoschlüssel benutzt, die zum Beispiel sich bei Annäherung automatisch entsperren oder vielleicht auch per App. Ich habe jetzt leider nicht so ein Auto. Das zweite ist, wenn man diesen Schlüsselfinder AirTag benutzt, dann kann man mit dem 17e das nur so grob nach Standort, nach Adresse orten. Aber wer jetzt im Haus orten will, ob das im Wohnzimmer oder im Esszimmer ist oder unter welchem Sofakissen der Schlüssel verloren gegangen ist, das geht dann nur mit dem iPhone 17 oder besser mit anderen iPhones, teuren iPhones, weil nur die diesen Nahfunkbereich ermöglichen. Ja, wahrscheinlich für die allermeisten eine etwas nerdige Anwendung, aber vielleicht eine Erwähnung wert. Wie ist also unser Fazit? Also ich würde sagen, das iPhone 17e, es ist zwar nicht billig, aber es hat somit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im iPhone-Sektor, was ich seit langem gesehen habe. Vor allem, weil eben der Speicher mit 256 GB jetzt schon zukunftstauglich ist für die meisten, sollte das ausreichen. Und sonst hat es eigentlich alles, was man von einem aktuellen iPhone erwartet. Mit Ausnahme der nicht so hohen Bildschirmhelligkeit, aber starker Prozessor, kontrastreicher Bildschirm. Wir haben eben auch die MagSafe-Technik, das heißt dieses ganze Zubehör, was ich vielleicht habe oder wo ich in den Haushalt komme, wo das dann vorgegeben ist, das kann ich aus dem Stand benutzen, ohne irgendwelches Zubehör. Und insgesamt ist es ein gutes Paket. Mir persönlich wäre es allerdings zu klein, also mir sind 6,3 Zoll eigentlich mindestens die Mindestgröße, aber wer Wert auf Handlichkeit legt und da jetzt nicht verwöhnt ist mit großen Displays, für den ist das 17e auf jeden Fall eine gute Wahl.